They can't stop us, even if they stopped us.
Thomas. Technik Thomas.
Aus dem Technik T, so fresh wie nie. Ja, das war übrigens aus einem Lil Wayne Track, weil sie haben es versucht. Sie haben versucht, uns jegliche technische Hürde in den Weg zu legen, die man sich vorstellen kann, aber nicht mit uns, Wolfgang.
Nee, wir nehmen jetzt den Podcast auf mit 2 Kassettenrekordern.
Ja.
Schicken die Kassetten per Post an ProSieben und ProSieben schneidet es dann zusammen.
So nämlich. Also zu meinem technischen Setup vielleicht. Wir telefonieren jetzt über eine Verbindung, die wir jetzt nicht weiter benennen, mit Kopfhörern. Dann habe ich übers iPad habe ich dich auf FaceTime. Ich nehme über ein Mikrofon auf, das über ein externes Recording-Gerät läuft, was ich dann nur noch an meinen Computer anschließen muss, um die Datei zu exportieren. Easy.
Großartig. Ich habe 2 Macs, ein Telefon, ein Audio-Interface und ein Mikrofon.
Ja, Leute, wirklich, das Ding, ich sag mal, jede kleinste technische Irritation bringt diesen Podcast sofort zum Ende, aber wir geben alles. Wolfgang, läuft. Schön, dass du da bist. Du siehst extrem frisch aus dafür, dass wir gestern telefoniert haben und du warst ja sternhagelvoll, müssen wir das Kind mal beim Namen benennen.
Nicht wirklich. Ja. Es war Montagabend, es war Feiertag. Ich war beim Kochen. Beim Kochen kann man auch mal ein Glas Wein trinken.
Und zur Regeneration sehe ich, trinkst du ein leckeres Churchill. Das ist eine unbezahlte Werbung. Ja. Aber Churchill, wirklich bestes Getränk. Die haben mir auch nochmal irgendwie 2, 3 Sixer geschickt. Hammerhart möchte ich mich nochmal bedanken bei den Freunden von Churchill. Sehr geiles Produkt, checkt es mal aus. Wie gesagt, unbezahlte Werbung. Aber es ist ja quasi, damit fängt ja dein Modul Nummer 1 an oder jede deiner Optimierungen fängt ja quasi mit diesem Getränk an.
Es ist quasi das Glas Wasser mit dem Schuss Limettensaft und einem Viertel Teelöffel Himalaya-Salz in einer kleinen abgegradeten Variante in einer Flasche mit ein bisschen Sprudel drin und on top auch noch ein kleines bisschen Pfefferminzextrakt. Es ist andere
Buch. Ich gucke jetzt gerade, ich habe jetzt hier völlig Buch, spontan. Thomas. Das andere Buch?
Das weiße Buch mit der Pyramide vorne drauf.
Dein bestes Training, ich habe es nämlich gerade spontan. Siehst du, so griffbereit habe ich es. Regel Nummer 1, beginne jeden Tag mit einem Viertel Teelöffel Himalaya-Salz und einem Schuss Limettensaft in einem Glas Wasser. Das ist der erste Tipp. Nein. Das ist der erste Tipp, den ich jedem Psychoten und Athleten gebe. Es gibt nichts anderes, das mit so richtig Aufwand so einen großen Effekt hat. Wolfgang, diesen Tipp kennt jeder, aber was ich mich immer gefragt habe, ist, wie kommst du da drauf? Wie kamst du auf diesen Advice?
Es waren 2 unterschiedliche Dinge. Zum einen gab es die Empfehlung, Zitronen- bzw. Limettensaft in Wasser zu machen oder auch Limettensaft bei Salatdressing zu verwenden, aufgrund dem unterstützenden Effekt des Limettensafts für unseren Säurebasenhaushalt. Dazu muss man sagen, die Idee, dass wir zu sauer sind oder zu basisch sind oder basischer werden können, die gibt es nicht wirklich in der Praxis, sondern ist mehr so ein Mythos und ein Missverständnis des Säurebasenhaushalts. Genau genommen ist, wenn man es zusammenfasst, die basischen Mineralien in dem Zitrussaft, der zwar sauer schmeckt, jedoch primär basisch verstoffwechselt wird, sind ein Rohstoff, mit dem unser Säurebasenhaushalt einfacher sauren Lot buffern kann. Also es ist mehr eine Unterstützung und das primär über die basischen Mineralien, die in dem Zitrussaft, in meinem Fall primär Limettensaft, drin sind. Die Empfehlung gab es, einfach ein bisschen Limette ins Wasser reinmachen, wenn man trinkt. Und ebenfalls gab es die Empfehlung, ein Viertel Teelöffel oder einen halben Teelöffel Salz in ein Glas Wasser zu machen, um die Nebennieren zu unterstützen. Der direkte Effekt von Salz auf die Nebenniere ist nicht wirklich da, aber indirekt ist es so, dass das Salz dafür sorgt, dass der Blutdruck normalisiert wird und Nebennierenfunktion ist stark blutdruckabhängig. Das ist auch eines der Zeichen, wenn jemand morgens schwer in die Gänge kommt, unabhängig vom grundsätzlichen Blutdruck, Morgenmüdigkeit korreliert mit einem niedrigen Blutdruck. Das heißt, die Normalisierung des Blutdrucks am Morgen durch eine schnellere Rehydration aufgrund der Kombination von Salz und Wasser hat somit einen fördernden Effekt auf die Nebenniere und damit Energielevel am Morgen. Okay. Hört sich schon an, als ob ich das schon mal erklärt hätte. Und im Endeffekt 2 Sachen. die zwei Sachen gab es und dann war der Punkt so, ich habe regelmäßig Leuten empfohlen mit dem Lettensaft, wenn jemand wirklich Probleme hatte, morgens in die Gänge zu kommen, habe ich das gesagt mit dem Salz und irgendwann war mein Punkt, hey, wer braucht nicht Unterstützung für den Säurebasenhaushalt und wer braucht nicht mehr Energie am Morgen und dann war einfach, okay, ich kombiniere einfach beides und mache eine Gewohnheit draus. Nicht mal Monat das empfehlen, sondern einfach grundsätzlich, es ist so wenig Aufwand. Es ist morgens, ja, es ist keine Minute, es ist ein Glas Wasser. Ja. Rehydrieren am Morgen macht Sinn. Es ist ein Viertel Teelöffel Salz, es ist ein Schüssel Limettensaft. Es kann auch weißes Salz sein. Genau genommen das Natrium, das in jedem Salz drin ist, ist das, was einen Haupteffekt hat. Ich empfehle ein farbiges Salz, weiß ist keine Farbe, weil da der eine oder andere sagt, es wären Verunreinigungen. Genau genommen ist es ein breiteres Spektrum an Mineralien. Beispiel Himalaya-Salz ist rosa aufgrund des Eisens, das enthalten ist.
Also man muss vielleicht mal ganz kurz dazu sagen, du hast natürlich in allem recht, was du sagst. Ich möchte auch gleich inhaltlich noch drauf eingehen. Aber wir haben ja gestern ganz kurz telefoniert und dann hast du in einem kurzen Moment von Nüchternheit hast du gesagt, fuck Thomas, ich habe mir die Folge... Ich war so schlecht drauf auf der letzten Folge, die erste Zeit, weil du, also du hast 6 Tage Seminar gehalten und ich kenne das ja, ich halte ja 2 Tage Seminar, wobei jetzt die 9 Seminare, die ich konzeptioniere, so Advanced-Seminare für Physiotherapeuten, wirklich Core-Therapie, die kommen jetzt gegen Mitte, Ende des Jahres, die konzeptioniere ich gerade, werde ich denke ich auch eher 3 Tage und es ist schon ein Brett, was das an Energie verlangt, also 6 Tage sind wirklich unvorstellbar. Und da hast du gesagt, so, du warst so im Sack und warst so untalky in der ersten Hälfte des Podcasts. Deswegen musste ich lachen, weil du jetzt hier gerade wirklich die Keule rausholst. Ja,
war ein langes Wochenende, Ostern. Na, waren 6 Tage Seminar und dann Montage sind immer volle Tage. Und dann, wenn am Ende des Tages um 5:30, 6 wir dann noch einen Podcast dran gehängt haben, da war ich echt so, stell mir gerne Ja-Nein-Fragen, dann kann ich die beantworten mit Ja oder Nein. Aber erwarte bitte nicht Antworten, die länger als einen Satz dauern. Ja. Was dann nicht.
Ich habe mit Jonas jetzt, der ist jetzt auch in einem anderen Podcast der Co-Host. Also ohne das jetzt irgendwie in eine gewisse Hierarchie zu packen, sondern wir beide machen diesen Podcast. Und ich bin es natürlich jetzt ein bisschen gewohnt. Aber das kennst du auch, ne? So Tage, an denen du denkst, fuck, heute noch ein Podcast, weil du bist manchmal nicht so talky. Heute merke ich, wir haben beide richtig Bock auf die Folge, das merke ich. Und aber an den Tagen, an denen es dir nicht so gut geht oder andere Themen auf der Uhr hast, das ist schon, vor allem für die Zuhörer ist das cool, dass wir jede Woche irgendwie Content bringen, aber es ist wirklich Arbeit. Also eine Stunde entertaining zu sein, trotzdem auch Informationen rauszugeben, also dass es irgendwie eine Daseinsberechtigung hat, dass man diesen Podcast überhaupt macht und warum man den macht, weil man möchte ja auch einen nützlichen Mehrwert bieten. Das ist schon gar nicht so easy manchmal. Aber ich freue mich, dass du richtig vital bist. Hast du was vorbereitet? Ich habe viel vorbereitet. Ich habe wieder so viel vorbereitet, dass ich gar nicht genügend, ich habe so viel vorbereitet, dass wir in der einen Folge gar nicht durchkommen, Wolfgang. Hast du was vorbereitet?
Großartig. Ja, ich habe auch meinen Zettel mit ein paar Themen.
Zettel.
Und sogar eine Frage. Und die Frage kommt wieder von Hamza. Und Hamza hat eine Frage an Thomas. Und zwar, okay. Thomas, wenn du mit dem Auto rückwärts einparkst, machst du immer die Musik leiser, dass du besser siehst?
Nein, es ist ja, also die Frage ist ja lustig, aber es hat ja eher darin, dass es quasi, um es jetzt mal fachlich zu analysieren, es geht ja um diesen Reiz-Overload. Also Konzentration, dann beim Rückwärtsfahren muss das Gehirn umdenken, ja? Also nach rechts linken ist links und nach links linken ist rechts. Um es zu beantworten, ja. Also wenn ich nicht bei mir in der Tiefgarage einparke, wenn ich jetzt in Frankfurt oder so einparke, dann mache ich auch die Musik mal leiser. Ja, man sieht wirklich besser, es ist absurd. Was habe ich denn noch auf der Liste? Ich habe noch, genau, erstmal die Frage mit dem Knastgewicht, die hat extrem polarisiert. Und ich wollte jetzt nochmal, erinnerst du dich an die Frage, als ich dir gesagt habe, du kommst ins Gefängnis und du hast, vielleicht für die Zuhörer, die es letzte Woche nicht gehört haben, du kommst ins Gefängnis, du hast eine Langhantel mit einem definierten Gewicht. Und das Gewicht darfst du, sagen wir, du bist ein Jahr lang da eingesperrt, dieses Gewicht kannst du nicht abbauen. Du hast nur dieses eine definierte Gewicht. Du hast gesagt, welches Gewicht nimmst du?
70% meines 1er Max Kreuzheben.
Was ist dein 1er RM Kreuzheben?
Aktuell? Keine Ahnung. 200 hebe ich jeden Tag, aber Kreuzheben.
Wirklich?
Ja, um den Dreh mit Sicherheit.
Aber jeden Tag?
Alter. In jedem Training nach dem Motto, ohne dass ich da großartig für trainiere, 200 kannst du schon heben.
Okay.
Ist ja bei uns beiden nicht mal doppeltes Körpergewicht. True?
Ja, true. Ich habe jetzt Folgendes überlegt, und zwar, guck mal, ich könnte ja, beziehungsweise mit auch ein Zuschauer oder ein Zuhörer, ja, Zuschauer ist schwer, ein Zuhörer hat mir geschrieben, hatte gute Punkte. Jetzt kann ich den Namen leider nicht droppen, aber Shoutout, wer sich angesprochen fühlt, der mir das nochmal genau aufgelistet hat. Und der hatte folgende ganz gute Punkte, und zwar, er kann ja quasi Single-Leg Deadlifts machen. Ich sehe dich schon den Kopf schütteln. Single-Leg Deadlifts. Ich glaube, ich würde 60 Kilo nehmen und würde dann zum Beispiel Schulterdrücken machen, Split-Squats, Ausfallschritte, Bench-Step-Ups, Single-Leg-Kreuzheben. Vielleicht kann ich es auch Bizeps-Curlen irgendwann. Ich glaube, dass ich da viel mehr Trainingsvariation hatte. Und ich würde ja wahrscheinlich nach diesem einen Jahr, wenn ich ein Rundum-Training machen würde, Floor-Press and so on, wäre ich ja wahrscheinlich dann trotzdem der austrainiertere oder der homogenere Athlet als du, der ja wirklich nur Kreuzheben macht.
Ich widerspreche. Und zwar aus dem simplen Grund, da Kraft nur bedingt lokal, sondern primär lokal ist. Es gibt genug Beispiele von Gewichthebern, die mehr oder weniger nie direkt Oberkörper trainieren und die dann mal zum Spaß ein bisschen Bankdrücken machen und auf einmal 180, 200 Kilo auf der Bank drücken. Warum?
Weil es vom Nervensystem gesteuert ist.
Genau. Kraft Entwicklung ist primär eine neuromuskuläre, globale Geschichte und weniger eine lokale Geschichte. Und da ist nun mal Kreuzheben in all seinen Varianten die Übung, die den größten Übertrag hat auf globale Kraftentwicklung. Denn der zentrale Mittelpunkt der Kraftentwicklung im Körper ist die Hüfte. Und wenn wir uns von Springen und Sprinten ausgehen, werden über 80% der Kraftentwicklung im mittleren Bereich der hinteren Kette entstehen, was Unterrücken, Gesäß und hintere Oberschenkel sind. Wenn ich dort die Kraft steigere, steigere ich die Kraft im ganzen Körper. Im Englischen wird das auch als Irradiation-Effekt bezeichnet. Was bedeutet, dass wenn ich mit 70% meines Einermax Wiederholungen mache, stärker werde, gegebenenfalls explosive Varianten mit einbaue, ich, obwohl ich nicht diese hohe Übungsvariation habe, insgesamt auf alle Übungen einen deutlich größeren Übertrag habe, während bei leichteren Gewichten wie 50 und 60 Kilo du in deiner Kraftentwicklung an einem gewissen Punkt, vor allem für die größeren Übungen, massiv eingeschränkt bist. Während 50, 60 Kilo natürlich ein forderndes Gewicht sind für viele Curl-Varianten, ist natürlich für sowas wie ein Floor-Press, was genau genommen ein halbes Bankdrücken ist, sind 50, 60 Kilo nicht sonderlich fordernd, solange du nicht anfängst, mit der Langhantel einarmige Floor-Press zu machen.
Okay, wäre aber ja auch möglich. Und was wäre mit zum Beispiel Split Squats oder Bench Step Ups? Ich meine, mit 50 Kilo Split Squat, da passiert ja schon was.
Wo? Im Quadrizeps. Und das war es dann aber auch schon.
Gluteus.
Gluteus, aber dann, wenn du überlegst, welche Kräfte der Gluteus entwickeln und absorbieren kann, ist halt 50 Kilo Split Squat. Also grundsätzlich Step Up oder Aufsteiger und so wie der Split Squat sind, was meine vorherige Begründung angeht, in einem wichtigen Punkt limitiert. Sie entwickeln die hintere Kette nicht komplett. Es ist nicht möglich, stark zu werden mit Split Squats und Step-Ups. Was Split Squats und Step-Ups nicht zu schlechten Übungen macht, es macht sie absolut, zu Übungen, die einige Dinge besser machen als jede andere Übungsgruppe. Deswegen haben sie auch ihre Aufgabe, Split Squats sogar noch mehr als Step-Ups. Aber grundsätzlich stark werden kannst du mit den Übungen nicht, da sie nicht die hintere Kette und allem voran den unteren Rücken optimal entwickeln. Das heißt, mein Ansatz war relativ pragmatischer. Wie erhalte ich möglichst Muskelmasse und Kraft im ganzen Körper mit eben diesem extrem limitierten Trainingsgerät? Während dein Ansatz natürlich deutlich mehr Variation ermöglicht, keine Frage.
Wobei, vielleicht könntest du deine Hantel noch in die Ecke rollen mit einer Seite und könntest dann quasi wie so Front-Squats-Variationen machen, wenn die Hantel so, weißt du, in der Ecke steht.
Ja.
Ja, Wolfgang, wir sind im Gefängnis. Es tut mir leid, dass du jetzt hier nicht den Zugriff auf die vollständige den Atlantis-Fuhrpark hast, ja. Kannst du mit dem Hut, also ich massiere und knack mich da schön hoch in der Hierarchie des Gefängnisses, aber du kannst einfach nur liften. Man könnte noch vielleicht, habe ich mir gerade überlegt, Hip-Extensions machen am Gefängnisbett. Aber Hip-Extensions, weil du eben von Kraftentwicklung für Sprinten oder Springen geredet hast, ist ja völlig kontraproduktiv. Also die Leute glauben ja immer, dass du über Hip-Extensions dann, aber der Transfer fehlt, weil du arbeitest in einer Kniebeugung. Also wer ein Hip-Extension macht, hat eine Kniebeugung und eine Hüftstreckung, was ja in keiner Sportart so wirklich vorkommt. Du hast ja eigentlich immer Knie- und Hüftstreckung und Knie- und Hüftbeugung gleichzeitig. Es gibt eigentlich vielleicht im MMA oder BJJ, wenn du jemanden hast, versuchst abzuwerfen, das ist vielleicht noch ein Sonderfall. Aber ansonsten gibt es eigentlich keine Sportart, die eine Kniebeugung bei einer parallelen Hüftextension irgendwie als Zielbewegung hat. Oder fällt dir irgendwas ein?
Nein. Also mit Hip-Extension, der Hip-Thrust, ja, kann man machen, muss man nicht.
Man kann sich auch eine Frikadelle ins Knie nageln. Pass auf. Wolfgang, mein Latzug ist da.
Ah, Thomas. Es gab schon die ersten Spekulationen, auf, was du denn da bestellt hast und wie das denn jetzt tatsächlich ankommt. Und?
Wer hat da spekuliert?
Shoutout an Julian.
Wer ist hier? Okay.
Julian war auch schon.
Hamza wahrscheinlich.
Ja? Julian war auch schon im Podcast. Der Sommelier turned Personal Trainer.
Cool, ja, sehr gut. Muss ich mir auch anhören, die Folge. Ich nenne die Marke jetzt mal noch nicht. Ich werde nächste Woche, das Gerät kam heute an. Ich sag mal, der Kundenservice war, Kundenservice ist noch nicht erprobt, muss aber erprobt werden, weil falsche Polsterfarbe und sagen wir mal so, was ist wichtig, wenn du einen Latzug hast, also dass du halt diese Zugstange hast und die war nicht dabei. So wie wenn du dir jetzt ein Auto bestellst und da ist kein Lenkrad dabei. Aber gut, das ist jetzt für mich war es nicht so schlimm, weil ich diverse andere Griffe, zum Beispiel noch vom Kaiser habe. Ich habe zum Beispiel so einen engen Zug, aber es ist trotzdem nervig. Das muss noch nachgeliefert werden. Mal gucken, wie der Kundenservice ist und dann probiere ich es aus. Der Latzug ist extrem hoch. Was schön ist, weil es für mich mit extrem langen Armen kann ich mich trotzdem aushängen und kriege wirklich so einen Schulter-Lockout oder so einen Scapula-Lockout, der wirklich für den vollen Range of Motion notwendig ist. Was auch cool ist, oder was nicht ganz so cool ist, ist die Ruderkombi, weil du musst das Fußteil, das ist mechanisch total schön gelöst, du ziehst es nach hinten und kommst dann quasi in diesen Ruderzug, aber ich bin nicht weit weg genug und sitze dann so ein bisschen verkrüppelt. Geht aber, indem ich mir jetzt wirst du gleich wieder lachen. Ich sehe dich schon schmunzeln. Du bist so ein Hund, Wolfgang. Indem du dir die Bank, deine Trainingsbank, hinter das Gerät stellst und dann sitzt du quasi wie auf einem normalen Studio-Ruderzug. Funktioniert wirklich gut und ich sehe dich schmunzeln. Machen wir das Gerät nicht madig.
Alles gut. Und, was für eine Polsterfarbe hast du denn?
Ich habe grau und hatte aber schwarz bestellt.
Oh.
Ja, es ist okay, es sieht trotzdem gut aus, aber es ist so, Leute, ich habe schwarz bestellt. Es war auch gut. Dann war der eine Spediteur, also da waren dann irgendwie zwei und einer war irgendwie, hat einen leichten Akzent gehabt. Ich weiß nicht, ob es ein deutscher oder ein anderer Akzent war. Und dann gesagt so, ja, machen wir Kunde, schicken wir zu, kann Kunde selber dann dran schreiben, sind vier Schrauben so. Nee, Kollege, hier schraubt der Kunde gar nichts selber dran. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie es handhaben. Mal gucken, wie es ist. Aber schön verarbeitet, extrem gutes Gerät. Ich bin über die Höhe total happy und insgesamt sehr, sehr glücklich mit dem Gerät. Geiles Design, sehr minimalistisch. Und wie gesagt, ich nenne den Hersteller noch nicht, aber werde nächste Woche mal berichten. Jetzt komme ich aber zu folgendem Punkt und zwar,
lass mich eine kleine Geschichte einwerfen. Und bitte. Zwar, welche Farbe hatten die Polster meines Equipments an Tag 1?
Lila.
Nope. Pink.
Aber das meine ich ja, dieses von Atlantis.
Nein. Pink.
Okay.
Mein Gym hat September 2010 aufgemacht. Ich hatte noch kein Equipment. Ich warte aufs Equipment, leicht verspätet, wird bei meinen Eltern angeliefert, weil da ein bisschen mehr Platz ist. Mein Bruder schreibt mir eine E-Mail und schreibt so, hey, warum ich pinke Polster bestellt hätte. Und ich ihm auch zu ihm gesagt, nein, ist kein Pink, das ist lila. Und er hat mir geantwortet und gemeint, nee, das ist Pink, das ist Neon-Pink. Und ich so,
ist nicht dein Ernst.
Wie bitte? Schick ein Foto. Schickt er mir ein Foto? Neon-Pinke Polster. Ich hab als Farbe der Polster Purple bestellt. Purple ist lila. Nicht im Farbkatalog des Herstellers. Es war dann hin und her. Zum Glück hatte ich gesagt, Purple wie in diesem Gym. Ich hatte nämlich genau diese dieses Lila in einem anderen Gym schon mal live gesehen und habe dann zum Glück bei der Bestellung dazu geschrieben, Purple wie in diesem Gym. Und dann hatte ich da das Glück, dann haben sie es mir ausgetauscht. Ansonsten, ich habe diese neonpinken Polster immer noch. Also sie sind immer noch in so einer Kiste und liegen bei meinen Eltern. So als Andenken.
Geil.
Großartig.
Mach doch mal ein Foto, wenn du da bist, und dann post es mal auf Instagram. Das würde mich interessieren. Aber jetzt trotzdem steht die Frage im Raum, wie kommt ein Typ wie du auf die Idee, so, oh ja, ich mach mir mal Purple.
Zum einen ist Lila eine Farbe, die im Gym relativ selten vorkommt. Farben, die in Gyms relativ häufig vorkommen, sind Weiß, Rot und Schwarz. Rot war mir ein bisschen zu aggressiv. Schwarz ist immer, wenn du einen kleinen Raum hast und nicht so viel Licht.
Ja, stimmt. Stimmt.
Ist immer schwierig. Und Weiß war mir einfach zu klinisch. Und dann war so.
Also die, Grau kann auch gut aussehen.
Grau habe ich ja als Farben meiner Rahmen. Also Grau, meine Rahmen vom kompletten Equipment ist grau. Und ich wollte dann nicht irgendwie gleichfarbige Polster. Und dann war so die Überlegung Anthrazit. Und dann war einfach so dieses lila Ding. Ich hatte das dann gesehen. In einem anderen Gym hatte ich weiße Rahmen mit lila Polster gesehen. Dann dachte ich, lila Polster. Und dann lila repräsentiert geistigen Wohlstand. Dachte ich, ach, nett. Und dann war so, okay, welche Optionen habe ich? Und dann war ich wusste, dass ich diese grauen Rahmen möchte. Und dann war lila im Endeffekt die beste Option. Und auch so mit dem Kontext hat es ganz gut reingepasst. Und natürlich definitiv auch ein kleiner USP. Wie viele Gyms kennst du, die lila Polster haben?
Aus Gründen, Wolfgang. Aber ganz ehrlich, wie viele Gyms kennst du, die eine Eismaschine haben?
Ach, siehst du?
was wollte ich gerade sagen? Wusstest du, außerdem könnte es auch für deine Before-and-After-Transformation kontraproduktiv sein, hättest du die Polster nicht gewechselt. Denn es gibt eine Farbe, die heißt Baker Miller Pink. Und es ist eine Farbe, die man einsetzt, um Aggressivität und unruhiges Verhalten zu reduzieren. Gibt es klinische Studien, kannst du mal googeln, ist ein Pinkton, Baker Miller Pink, und der wird zum Teil in Nervenheilanstalten eingesetzt, zur Beruhigung.
In Gefängnissen.
Kurzer Funfact, als ich in Worms Ausbildung gemacht habe, da war ich mit meiner WG, hatten wir eine unfassbar riesige Wohnung. Also Worms ist echt günstig gewesen damals, 250 Euro, Altbauwohnung, 4 Meter hohe Decken. Und dann hat der Besitzer des Hauses die Wohnung unten drunter kernsaniert. Da ist dann eine junge Familie eingezogen, die ist nach einem halben, dreiviertel Jahr dann wieder ausgezogen. Dann hat er uns angesprochen als WG und hat gemeint, hey, ich würde gerne eure Wohnung auch kernsanieren. Wollt ihr nicht runterziehen? Gleicher Mietpreis. Haben wir gesagt, top, machen wir, sind wir runtergezogen. Und da bin ich in das, also das war der gleiche Grundriss der Wohnung, und ich bin quasi einfach nur in mein Zimmer und runtergezogen. Und das war aber leider das ehemalige Kinderzimmer. Und es war komplett rosa. Also es war schon pink. Es war nicht rosa, es war pink. Inklusive Decke. Und dann hatte ich noch ein Jahr Studium. Es war ein Altbau, wie gesagt, hohe Decken. Habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, ich streiche jetzt hier nicht mehr. Dann habe ich ein Jahr in einem pinken Zimmer gelebt. Und es war am Anfang total strange, aber irgendwann war es cool. Man gewöhnt sich da wirklich dran. Das dazu.
Und die Geschichte hast du dann jedes Mal erzählt, wenn jemand zu Besuch kam.
Ja, oder ich habe auf Partys erzählt. So, ich wohne übrigens in einem pinken Zimmer. Glaube ich nicht. Dann komm mal mit. Ja. Was wollte ich sagen? Jetzt waren wir noch bei dem Latt- und Ruderzug. Jetzt steht natürlich folgende Frage. Equipment kaufen für einen Latt- und Ruderzug. Was ist das beste Equipment für einen Latt- und für einen Ruderzug, Wolfgang?
Also grundsätzlich für Rudern, das Erste, was du brauchst, ist ein Seil.
Genau. Seil habe ich.
Gut. Das Zweite, was du bestellen kannst für Latt- und Ruderzug, sind Maxa-Griffe. Schon mal.
Darauf wollte ich hinaus. Ja. So, Maxa-Grips. Was ist es? Wo kommt es her? Wer hat es erfunden? Und warum sind die Dinger so geil?
Ich habe zwei davon hier, jetzt im Nachhinein. Damals habe ich die zwei bestellt, die mich am meisten interessiert haben, was ein neutral enger und ein neutral schulterbreiter Griff ist. Im Nachhinein hätte ich einfach diese komplette Linie bestellen sollen. Sind, glaube ich, 8 Stück insgesamt. Proniert, supiniert, neutral. Und dann gibt es immer eng, schulterbreit und breit. Bis auf einen, ich glaube, breit supiniert haben sie nicht. So, was sind, glaube
ich, 8 insgesamt. Ja, ich glaube, ganz breit supiniert haben sie nicht, ja.
Was auch keinen Sinn macht, also das macht schon Sinn.
Ja.
Die Maxa-Griffe haben 2 Besonderheiten. Also jeder, der schon mal bei mir hier war, hatte ich schon mal gesehen, und wer sie noch nicht getestet hat, gerne mal testen. Der Griff ist zum einen, es ist nicht ein klassischer runder Griff, sondern es ist so eine Art Keilgriff, der zwei Vorteile hat. Zum einen, ich hucke quasi meine Finger über den Griff, was dafür sorgt, dass Griffkraft, ich halte nicht mehr, sondern ich hake mich quasi ein. Griffkraft ist nicht mehr in dem Maß limitierend, wie es beim klassischen Latzugriff ist. Vor allem für Anfänger, wenn sie höhere Wiederholungen machen, ist oftmals der Griff, die Hand, die aufgeht. Das ist nicht mehr großartig Rücken rekrutieren, sondern es ist in allerletzter Linie die Hand, die dann irgendwo schlapp macht, entweder bei Sätzen mit hohen Wiederholungen oder eben bei mehr Sätzen. Und der zweite Vorteil ist, wir haben diesen Keil in einem leichten Winkel. Dieser leichte Winkel drückt quasi das Handgelenk nach außen, und wenn du das Handgelenk nach außen drückst, drückst du gleichzeitig den Ellbogen nach außen. Und je weiter außen du den Ellbogen hast, desto höher die Latrekrutierung und desto gleichzeitig höher auch der Stretch des Lat am obersten Punkt. Das heißt, du hast nicht nur die Hand oder die Griffkraft ausgeschaltet als limitierender Faktor, was natürlich auch, selbst wenn du die Griffkraft hast, einen Vorteil hat, dadurch, dass du mehr Lat rekrutieren kannst, wenn der Griff weniger neuralen Drive benötigt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man Latzug grundsätzlich immer für höheres Volumen macht, während ein Klimmzug in allererster Linie von 1 bis 6 Wiederholungen gemacht wird, ist ein Latzug mehr was, das man in der Kombination mit anderen Rückenübungen macht, so schon vorermüdet ist oder eben grundsätzlich im höheren Wiederholungsbereich macht. Das heißt, ich möchte mehr lokal einzelne Muskeln, vor allem den Lat, rekrutieren und weniger dann den Griff als limitierenden Faktor haben. Und zwar nicht nur limitierend im Sinn von Ermüdung, sondern auch limitierend im Sinn von Rekrutierung. Und eben zweitens, ihr habt einen deutlich größeren Stretch am oberen Punkt, gepaart mit dieser verbesserten Rekrutierung aufgrund der optimierten Ellbogenposition.
Ich glaube, es müsste auch den gesamten Range of Motion verlängern, weil die ja so ein bisschen schräg abfallend gebogen sind, ne? Das heißt, für mich als langer Kerl müsste es sogar fast noch ein bisschen besser sein, oder?
Es zieht deine Ellbogen nach außen, oder es sorgt dafür, dass deine Ellbogen nicht so weit nach innen kommen. Das heißt, du hast quasi mehr Range of Motion.
Haben die ein Patent oben drauf?
Ah, ich denke schon. Also zumindest in USA aufs Gebrauchsmuster.
Weil es gibt ja auch andere Anbieter. Und jetzt wäre meine Frage an dich und auch gerne an alle anderen Zuhörer. Schreibt es mir trotzdem, wahrscheinlich werde ich jetzt schon irgendwie bestellt haben, aber schreibt es mir trotzdem, gibt es coole Alternativen zu den Maxa Grips, weil Versand dauert extrem lange, glaube ich, aus den USA, und Versandkosten sind nicht gerade günstig, sind irgendwie $70. Ich würde mir jetzt auch als allererstes, glaube ich, mal den neutralen Schulterbreiten kaufen.
Also mein Tipp ist, kauf alle. Okay. Und wenn du sie nicht willst, ich kaufe sie dir ab. Ja. Ich hab damals für 2 Griffe mehr Porto bezahlt, als die 2 Griffe gekostet haben. Und wenn du mehr wird's nicht deutlich mehr, weil es immer noch ein Paket, und dann hast du halt ein bisschen Gewicht. Aber wer bestellt?
Aber ich bestelle welche mit, wenn du willst.
Ja, also nimm du die 2 neutralen und dann bestell alle anderen mit und ich nehme sie. Das ist mein Ernst.
Aber soll ich dir welche mitbestellen? Jetzt im Ernst?
Ja. Selbst wenn du alle nimmst, ich würde alle nehmen, außer eng neutral und neutral Schulterbreit, denn die habe ich ja schon.
Ja, aber wenn du mir jetzt empfiehlst, dass ich sie nehme, dann bestelle ich dir vielleicht die anderen einfach alle noch mit. Dann mache ich eine Großbestellung.
Sehr gern. Dann lohnt sich das
auch. Shoutout auch an dem Zusammenhang, weil ich habe vorhin nochmal andere Kollegen gefragt, an Philipp und Thomas aus dem Starkathletikclub in Hannover oder bei Hannover. Ist geil. Du kennst ja das Gym, und die machen quasi das Gym in Deutschland, in dem die auch wirklich alte Geräte kaufen, von schnell restaurieren. Eine unglaubliche Liebe und Passion fürs Detail, und ist mega geil. Die habe ich auch gefragt, weil ich mir auch nicht sicher war, ob die echten haben oder irgendwelche Replikas, aber die haben auch die echten. Deswegen war es mir keine große Hilfe, weil ich gedacht habe, vielleicht gibt es auch irgendwas hier in der Gegend oder hier irgendwas Neues. Warum gibt es keinen europäischen Vertrieb? Ich meine, die Dinger gibt es ja überall.
Ja, das lohnt sich so halb nicht. Also es gibt einen anderen Hersteller noch, auch ohne dass wir jetzt hier Werbung machen, Prime, die einen ähnlichen Ansatz haben, die ein Tick variabler sind, was es aber genau genommen nicht besser macht. Also du hast Prime, hast du in verschiedenen Breiten, und dann erlaubst du einen Winkel einzustellen. Der Griff an sich ist aber nicht so schön ausgearbeitet wie der von Maxa, und diese variable Funktion macht es vermeintlich besser, aber in der Praxis ist es ein viel zu großer Aufwand.
Die kriegst du willst ja auch ein starres Europa. Gewicht.
Ja.
Also kein starres Gewicht, sondern du willst ja eine starre Kraftübertragung von der Kraftentwicklung, von der Muskulatur auf das Gewicht. Das ist übrigens auch der Hauptgrund, glaube ich, oder es gibt ja zwei Gründe, warum man Rennräder in Alu und in Carbon produziert. Der Hauptgrund ist natürlich Gewicht. Der zweite Grund ist einfach, Carbon ist das deutlich steifere Material. Das heißt, aufgrund der Steife hast du eine viel bessere Kraftübertragung. Und das bringt mich zu folgendem Punkt. Fuck, how talky we are today. Ich habe die ganze Zeit Gewichte von Rogue und eine Langhantel von Rogue und war oder bin auch immer noch sehr, sehr zufrieden. Finde das preis-leistungstechnisch wirklich extrem gut. Jetzt habe ich aber in letzter Zeit viel mit einer Eleiko-Hantel trainiert und man merkt, dass wirklich die Gewichte perfekt auf die Langhantel passen. Also da ist wirklich 0,0 Spiel. Und das ist schon krass, wenn du nur ein kleines Spiel, das merkst du schon, vor allem bei Zugbewegung oder bei Kreuzhebebewegung, dass die Stange bei der ersten initialen Bewegung die Kraft nicht direkt auf die Scheibe überträgt, sondern dass da immer noch so ein kleiner Gap ist. Das hörst du auch, kommt so ein Klack, Klack, so ein kleines Klacken. Das ist schon krass, das ist minimal, aber also wenn du ein bisschen monkig veranlagt bist wie ich, dann fällt dir das auf und dann nervt dich das. Und da merkst du, wenn du an eine Eleiko-Hantel gehst, diese Kraftübertragung ist einfach so straight und direkt. Du ziehst und es kommt direkt an und es ist schon nochmal deutlich geiler.
Ja, nach wie vor Eleiko, was Langhantel und Scheiben angeht, es ist quasi der Porsche unter den Equipmentherstellern.
Ja, absolut. Okay, also Maxagrip werde ich jetzt mal abchecken und gucken, ob ich das eventuell bestelle. Ich hoffe, dass es nicht so lange Lieferzeiten hat.
Das wird dauern, auch bis es verzollt ist. Aber es lohnt sich.
Ja, was ist mit Verzollen, wenn es dann ankommt im Zoll?
Ja, das übernimmst du, oder?
Ja.
Na, Verzollen braucht einfach nur Zeit. Ich habe es schon so oft gemacht. Alles, was du machen musst, ist denen quasi die Rechnung schicken, dass die genau wissen, was das für einen Warenwert hat. Und dann dauert es halt nochmal 1-2 Wochen. Die wollen immer, dass man das einschickt per Post. Aber du kannst auch per E-Mail schicken. Das funktioniert genauso.
Dann muss ich aber nochmal Zoll zahlen on top, ne?
Ja. Aber kannst
versus, also wenn wir irgendwelche Zuhörer vom Zoll haben, einfach mal mit einer DM in mein Profil reinsliden. pass auf, Wolfgang. Hast du noch ein Thema? Ich will nicht jetzt alle Themen meiner Liste abarbeiten. Gerne auch deine.
Ein Thema, das letzte Woche aufkam, das wir schon mehrmals im Podcast besprochen haben und das, glaube ich, nicht ganz so rüberkam, wie das gemeint war, oder das in einzelnen Fällen definitiv nicht so rüberkam, wie es gemeint war, ist das Thema Kältetherapie.
Ja, wir haben
über Kryosauna gesprochen, wir haben über Eisbäder gesprochen und der primäre Punkt, den ich gemacht habe, war der, dass natürlich Kältetherapie viele Vorteile hat, in allererster Linie der Faktor Durchblutung und Entzündungsmanagement. Und mein entscheidender Punkt war, dass jedoch auch Kältetherapie, wenn ich diese Kälte subjektiv sehr stark wahrnehme, wie zum Beispiel mit dem Eisbad, Cortisol ausgeschüttet wird. Ja, da habe ich auch vor einigen Wochen eine E-Mail bekommen, das war eine Instagram-DM, keine E-Mail, mit der Frage, ob ich dazu irgendwelche Studien hätte. Also grundsätzlich, an dem Punkt, an dem mein Puls ansteigt und ich so eine Schnappatmung bekomme, da brauchen wir keine Cortisolmessung oder keine Adrenalinmessung, denn ein rapider Anstieg von Herzfrequenz und Atemfrequenz ist ein Zeichen für
Stress.
Ja, ein Anstieg von Adrenalin und Cortisol. Das ist relativ simpel. Das heißt, mein primärer Punkt war, das Vermeiden der primären Nachteile der Kältetherapie ist entscheidend. Und das ist einfach, dass Kältetherapie unter gewissen Umständen eine Stressreaktion hervorruft. Und ja, wenn ich in so einem Eisbecken drin bin, dann Schnappatmung habe und dann mein Puls nach oben schießt, dann bin ich danach wacher und fühle mich besser. I get it. Warum? Weil Cortisol nach oben schießt. Und gerade nach dem Training, was ich nicht will, ist Cortisol zu erhöhen. Das Gegenteil. Ich will dafür sorgen, dass das System runterfährt, sodass meine Regeneration am effektivsten läuft. Was kein grundsätzliches Kontra ist gegenüber Kältetherapie. Deswegen habe ich auch gesagt, Kryosauna ist da aus meiner Sicht aktuell die beste Lösung, denn ich habe sehr, sehr niedrige Temperaturen gepaart mit einem recht geringen subjektiven Empfinden dieser niedrigen Temperaturen. Also das ist dann minus 180 Grad. Hast du schon mal Kryosauna gemacht?
Nee, noch nicht. Nee. Doch habe ich, aber nicht in der Form, in der du sie bevorzugst. Du hast ja gern diesen geschlossenen Raum. Versus, ich war nur in so einer Tonne, wo du am Kopf oben rausguckst, genau.
Das ist das, was ich vorziehe. Die Tonne, weil die Tonne nimmst du nicht so wahr, weil ein Problem mit dieser ganz kalten Luft ist auch wieder das Einatmen, das ist auch Stress. Also die Tonne, wo du minus 180 Grad hast, meistens 3 Minuten drin stehst, das ist aus meiner Sicht aktuell die Modalität, die die Vorteile hat, jedoch die Nachteile minimiert. Also dafür, dass das Ding minus 180 Grad hat, das fühlt sich nicht an wie minus 180 Grad. Also 5 Grad kaltes Wasser fühlt sich deutlich kälter, weil eben diese Wärmebarriere über der Haut weg ist durch das Wasser und du das subjektiver deutlich mehr wahrnimmst.
Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, weil wir es ja gerade von Entzündungen hatten, das Feedback, das ich jetzt auch durch mittlerweile echt 2 Jahre Podcast habe, ist unglaublich geil, weil immer mehr Leute zu mir kommen, auch heute. Ich hatte heute einen Kunden, ja, heute war auch crazy, ne? Also vielleicht ist ja a Coaches Conversation, der T3AC2, das heißt, 2 Coaches unterhalten sich. Ich bin Coach, du bist Coach Wolfgang. Und deswegen kann ich dir auch aus meinem Arbeitsalltag erzählen. Ich hatte heute einen Fußballprofi aus der Bundesliga, aus dem Norden von Deutschland, mehr verrate ich nicht, der kam her. Danach der Kunde aus der Schweiz. Dann hatte ich, also ich hatte heute nur Leute mit Anfahrt plus 1 Stunde. Das war echt krass. Also das ist auch für mich verrückt zu sehen, wie groß die Nachfrage ist. Unglaublich cool und ich appreciate wirklich dann auch, dass die Leute diesen Weg auf sich nehmen. Was ich aber sagen wollte ist, es ist cool zu sehen, wie nach 2 Jahren Podcast ich zumindest das Denken der Leute ein Stück weit influenced habe. Zwar in einer ganz, ganz kleinen Blase, aber vor allem, wenn wir über das Thema Entzündung reden, kommen immer die Leute und sagen, ich war beim Arzt, das und das gemacht, Entzündung. Heute hatte ich einen Kunden aus der Schweiz, der hat gemeint, hier, ich habe die und die Knieprobleme. Arzt hat gemeint, naja, das ist das und das, spritzen wir rein. Dann sagt er, aber warum? Woher kommt die Entzündung? Was ist das Problem? Und das ist ja die Denke, die ich immer wieder predige, das Thema zu hinterfragen. Und dann hat er gesagt, wir können da gerne was reinspritzen, aber ich möchte gerne wissen, warum wir das tun. Und dann sagt er, naja, diffuser Knieschmerz, er weiß es auch nicht, aber er weiß, das hilft. Und dann hat er gesagt, nee, sorry, also wenn du mir nicht erklären kannst, was das Problem ist, mir die Lösung zu erklären, ohne mir das Problem zu erklären, klingt unplausibel. Und das ist cool und vor allem bei dem Thema Entzündung, ich habe so viele Leute, die immer irgendwie Schulterentzündungen haben oder jetzt hatte ich am Wochenende über Ostern war ein Kumpel aus München da, der hat Basketball gespielt und hat gedribbelt und der Ball ist nicht hochgesprungen und in dem Moment hat er den Arm überstreckt, hat sich das Radiusköpfchen blockiert. Daraufhin hat der Bizeps reagiert und ist komplett tonisiert und dann hat der Bizeps sich vorne an der Schulter aufgerieben, ja, also hat sich so wund gerieben. Das ist der Klassiker, das kennt jeder aus dem Fitnessstudio, Schulterschmerzen vorne im Schulterbereich, tut bei Dips weh, tut bei Bankdrücken weh, tut bei Schulterdrücken weh, Ruderbewegungen gehen, Klimmzüge gehen in der Regel, vorgebeugtes Langhantelrudern gehen, einarmiges Kurzhantelrudern gehen, das geht alles, aber diese Schulterschmerzen klassisch hier vorne, kommt meistens vom Bizeps. Und ewiger Monolog, was ich sagen will ist, wir haben es behandelt, er war auch bei 2 Ärzten. Wir haben es behandelt und es war weg. Der gleiche Kerl war auch schon mal aus München bei 7 Ärzten wegen Halswirbelsäule und Schwindel. Das ist 2 Jahre her. Bei 7 Ärzten gewesen. Keiner ist an die Halswirbelsäule gegangen, war bei Osteopathen, Physiotherapeuten. Das klingt jetzt wie so eine Beweihräucherung. Sorry, ist es auch gerade, aber ich merke es in letzter Zeit vermehrt. Eine Behandlung und die Probleme waren weg. Und ich muss in dem Kontext auch immer wieder sagen, ich kann nicht jedem helfen, um Gottes Willen. Es gibt sau vielen Leuten, denen ich auch nicht helfen kann. Das muss man auch immer ganz klar sagen. Aber es ist echt traurig, dass man nicht fragt, woher kommt es und warum ist es da und was ist die Ursache von Entzündung. Entzündung ist da, Entzündung muss weg. Ja, aber fuck, wo kommt die Entzündung her? Bei ihm aus der Schweiz war es zum Beispiel so, kommt vom Becken. Ja, zu viel Spannung oder eine statische Dysfunktion im Becken und daher erhöht sich dann zum Beispiel Anpressdruck von gewissen Muskeln und die reiben dann über die Knochenkanten im Knie bei gewissen Beuge- und Streckbewegungen. Aber woher kommt das im Becken? Das ist ja die nächste Frage, verstehst du? Das ist ja auch nur eine Erklärung, aber noch nicht die endgültige. Und bei ihm war es wirklich Dickdarm. Du fasst in den Dickdarm und du merkst, okay, der ist brechend hart. Und da habe ich auch gesagt, okay, teste mal, was verträgst du, was verträgst du nicht. Du predigst doch bei Gluten, also darfst du mich jetzt korrigieren, falls ich was Falsches von dir weitergebe, weil ich gebe sehr, sehr viel auch von deiner Knowledge weiter, um Glutenverträglichkeit oder Unverträglichkeit zu testen. Eine Woche alle weglassen, alle Gluten und dann einen Tag voll rein, oder?
Das ist ein einfacher Weg, die Unverträglichkeit zu demonstrieren. Also grundsätzlich Glutenverträglichkeit gibt es nicht. Wir wissen mittlerweile, während man vor 10+ Jahren davon ausging, es ist Zöliakie. Zöliakie ist eine starke Entzündungsreaktion des Darms, haben nur 1% der Bevölkerung, also kommt relativ selten vor. Mittlerweile weiß man, dass ja nur eben ein gutes Prozent der Bevölkerung die Zöliakie hat, jedoch darüber hinaus jeder eine Unverträglichkeit hat. Ja. Ein einfacher Test, das zu demonstrieren, ist einfach eine Woche gar kein Gluten zu essen und gefolgt von einem Tag, wo ich zu jeder Mahlzeit Gluten esse. Und dann wirkt sich das auch bei verschiedenen Personen anders aus. Der eine merkt es mehr im Darm, der nächste merkt es mehr am nächsten Tag mit Gelenkproblemen, der nächste merkt es mehr mit so ein bisschen Hirnnebel, der nächste merkt es mit einer Hautreaktion, einem Ausschlag oder in anderer Form. Also bei jedem kann sich das ein bisschen anders äußern. Wenn du jeden Tag Gluten isst, ist dir oftmals gar nicht so bewusst, wie sich das in deinem Alltag auswirkt. Wenn du 7 Tage weglässt und dann auf einmal wieder isst, das ist ein ähnlicher Effekt wie mit den Kohlenhydraten. Die meisten realisieren gar nicht, dass Kohlenhydrate zum Frühstück einen Großteil der Bevölkerung müde macht. Wenn du jeden Tag einfach nach dem Frühstück müde bist, dann ist einfach normal, dass du nach dem Frühstück müde bist. Wenn du mal eine Woche oder ein paar keine Kohlenhydrate zum Frühstück hast und auf einmal wieder Kohlenhydrate isst und denkst, oh, bin ich aber heute müde. Das war davor genauso und das ist bei vielen Leuten da draußen genauso. Sie sind sich einfach dessen nur nicht bewusst. Sie sind sich nicht bewusst, wie viel Energie sie eigentlich haben könnten.
Ja, also ich merke das, wenn ich zum Beispiel Trainees habe oder wenn wir Podcast machen und machen den bei uns in der Praxis, dann sind die besten Mittagessensoptionen bei uns im Mühltal entweder irgendwas vom Türken, Döner oder Sushi. Und Sushi schmeckt halt geiler, ist irgendwie cooler, aber dieser Reis, dieser Overload an Carbs, wow, ey, da kannst du wirklich den Wecker danach stellen. Es geht sowas von steil bergab. Ich bin hundemüde. Versus, wenn ich zum Beispiel ein bisschen Lachs esse, ein bisschen Gemüse mittags, da bin ich voller Energie, ein Espresso drauf und ich kann auch abends noch trainieren. Das ist wirklich gut. Heute Mittag auch habe ich relativ leicht gegessen. Aber stimmt gar nicht, ich habe nicht leicht gegessen, aber ich habe Gemüse mit Hühnchen gegessen. Immer noch volle Energie und es ist jetzt, wie gesagt, 7 Uhr abends. Wir talken auch schon wieder eine Dreiviertelstunde. Also das funktioniert wirklich gut. Aber das ist krass und das ist die Leute hinterfragen langsam, warum habe ich denn eine Entzündung? Woher kommt denn die Entzündung in der Schulter? Und das gefällt mir unheimlich gut, dass man anfängt, auch Ärzte zu hinterfragen. Nicht nur Ärzte, auch Therapeuten, auch Osteopathen, Physios. Wer immer dir irgendwas erzählt, muss es auch irgendwie schaffen, es dir logisch runterzubrechen. Ja, das ist ja was ich an dir extrem schätze oder an dem Wissen, was du vermittelst. Ich kann immer nochmal nachfragen, warum ist das so? Und dann gehst du noch mal eine Schicht tiefer und erklärst es mir. Und irgendwann erklärst du es mir so im Detail, dass ich es nicht mehr verstehe. Und dann weiß ich aber, du wirst wohl recht haben oder es ist zumindest schlüssig. Und das finde ich schön, dass wir das schaffen, die Leute dahingehend so ein bisschen zu bewegen. Ja? Ist ja genau das Gleiche mit Trainingsplänen. Warum soll ich diese Übung machen? Welchen Vorteil habe ich von dieser Übung? Du hast mir, das ist vielleicht auch ein guter Übergang, heute ein Video geschickt, da hat, was war das, ein Footballspieler?
Ein NHL-Spieler.
Was hat er gemacht?
Liegestützen auf Bändern. Es war nur ein Bein auf einer Bank aufgestellt und ich glaube, er hatte.
Nein, auf einem Petsi-Ball.
Ah, okay. So, ich erinnere mich gar nicht mehr dran. Es war auf jeden Fall eine Zirkusübung.
Ein Bein hinten auf dem Petsi-Ball. Das andere Bein war am Rack bei der Ablage ein Gummiband gespannt. Er hat quasi Liegestütze auf dem Gummiband gemacht und hatte noch eine Gewichtkette um den Hals hängen. Und hat aber einen NHL-Athletiktrainer oder NFL-Athletiktrainer nebendran stehen. Großartig. Und dann ist die Frage, wofür soll ich das tun? Und ich hoffe, dass wir die Leute ein Stück weit influenzen, dass sie anfangen zumindest zu hinterfragen, warum tun sie das?
Bei solchen Übungen ist ja immer, das ist der Unterschied zwischen Kraft demonstrieren und Kraft aufbauen oder der Unterschied zwischen Skill demonstrieren und Skill aufbauen. Es geht da einfach oftmals komplett unter. Also hier Videos sind natürlich schön. Das Video war auf Instagram. Ich habe es dir auf Instagram geschickt. Wenn das eine ganz normale Kniebeuge oder ein ganz normales Bankdrücken gewesen wäre, hätte ich es dir nicht geschickt. Und auch nicht mal annähernd so viele Leute hätten das Video angeschaut. Was da vermittelt wird, dass eben das nicht ein Weg ist, wie ich Kraft oder Fähigkeit aufbaue, ist das, was ich da primär kritisiere. Also ein bisschen mal mit irgendeiner lustigen Übung ein bisschen Skill oder Kraft zu demonstrieren. Also ich kann mich nur erinnern, vor 10 Jahren war so der Klassiker, auf einem Petsi-Ball stehen. Also wenn jemand geschafft hat, quasi sich auf den Petsi-Ball zu stellen, wenn man mal weiß, wie es geht, ist es gar nicht mehr so ein großes Ding, aber es ist so, oh, krass. Ne? Aber das ist die Demonstration einer Fähigkeit. Wenn du auf dem Petsi-Ball stehen kannst, wirst du deswegen auf dem Platz weder agiler noch stabiler, noch reduzierst du deine Verletzungsanfälligkeit. Ist einfach ein cooler Trick, fertig.
Das ist habe ich jetzt auch gesehen in deinen Stories, du beantwortest ja auch immer wieder Fragen, hat einer, glaube ich, nach Kettlebell Turkish Get Up gefragt. Mhm. Das war, glaube ich, dein gleiches Argument, oder?
Genau, klassisches Beispiel. Der Turkish Get Up ist ein Skill. Es ist etwas, das ich grundsätzlich nicht trainieren würde, denn aufgrund der Position, also grundsätzlich für die Wirbelsäule, die Position, ne, und dann verstehe ich natürlich das Argument, ja, wenn du das technisch sauber machst, klar. Wenn du es technisch sauber machst, ist es weniger ein Problem, als wenn du es technisch unsauber machst. Aber gerade wie viele machen es technisch sauber, beziehungsweise wie viele sind imstande, aufgrund ihrer körperlichen Fähigkeiten, das technisch sauber zu machen. Und selbst dann ist natürlich die Last, die du verwendest, relativ gering in Relation zu der Last, die der Körper grundsätzlich absorbieren beziehungsweise entwickeln kann. Also Turkish Get Up ist so ein einfaches Beispiel. Es ist nichts, was ich jemals als Trainingsübung planen würde, sondern es ist eine Übung, die man verwenden kann, um Kraft oder Fähigkeit zu demonstrieren.
Genau das, was Wolfgang sagt. Ich hatte mir noch aufgeschrieben als Punkt zu diesem sinnvoll oder nicht sinnvoll, weil du ja diesen Kerl hattest, der diesen Liegestütz gemacht hat. Da habe ich mich so ein bisschen durchgeklickt und kam natürlich auf den nächsten Kerl. Und der nächste Kerl war irgendein Online-Physio, da wirklich, das war schon wieder, der mir zwei Dinge erklärt hat. Punkt eins, warum lachst du?
Online-Physio, großartig.
Ja, also, wenn ich schon, ich weiß es nicht. Wobei, eigentlich ein spannendes Thema, Digitalisierung der Physiotherapie, würde ich auch vielleicht ganz kurz noch drauf eingehen. Jedenfalls, er hat mir zwei Punkte gezeigt. Punkt eins war, klassisches Video, du hast Piriformis-Syndrom, dann zeige ich dir, wie man den dehnt und dann geht's schön mit einem Ball oder mit irgendwas Vergleichbarem, drücken wir in den Piriformis rein. Nice. Und da appelliere ich wieder an unsere Jünger in dem Fall, möchte ich es wirklich Jünger nennen, warum soll ich da reindrücken? Warum hat der Piriformis oder der Gluteus, wenn du es überhaupt differenzieren kannst, wenn du es kannst, man kann es, aber wenn du es kannst, ist schon mal cool. Aber wenn du es kannst, dann frag dich doch auch, warum hat er zu viel Spannung? Warum soll ich mir irgendwo in meinen Piriformis drücken? Aus welchem Grund hat dieser Muskel zu viel Spannung? Ich bin noch nie aufgewacht und mein Piriformis war dicht, ohne Grund. Ich bin noch nie aufgewacht und mein Daumenbeuger hatte zu viel Spannung. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge oder vorletzten Folge. Aber das ist cool. Denkt darüber nach, wenn euch irgendjemand zeigt, ihr sollt mit irgendwas irgendwo reindrücken, fragt euch warum. Was ist der Grund? Was haben die Leute in der Steinzeit gemacht? Haben die da mit ihren Steinen da irgendwo reingedrückt? Also denkt doch mal bitte ein bisschen logisch und es macht keinen Sinn. Und das Zweite, was er mir gezeigt hat, fand ich krass. Und zwar ein Release von den Musculus intercostali, also Interkostalmuskeln. Und zwar, ja, so habe ich auch geguckt. Und zwar, die Interkostalmuskeln sind die Muskeln, die was eine Scheiße, gell?
Jetzt bin ich gespannt.
Sind die Muskeln, die zwischen den Rippenpaaren liegen. Und er hat dann erklärt, so, naja, das sind die Musculus intercostali, die verlaufen zwischen zwei benachbarten Rippenpaaren, sagen wir zwischen Rippe 5 und 6. Und beim Einatmen muss sich der Brustkorb ja dreidimensional öffnen, damit Luft reinströmt. Okay, alles gut soweit, das stimmt. Man könnte jetzt argumentieren, aber der Hauptatemmuskel ist doch einfach das Zwerchfell, in dem sich das Diaphragma absenkt, also in Richtung Bauchraum, entsteht ein Unterdruck in der Lunge, weswegen frische Luft einströmt. Und das Ausatmen ist eine passive Tätigkeit, da lässt alles los und die Luft strömt wieder raus. So viel arbeiten die Interkostali nicht mit, Punkt 1. Punkt 2, warum sollen die überfordert sein? Ja. Und der release die, indem er sich klassisch in Rückenlage die Beine anstellt und eine Kettlebell wieder auf den Bauch legt. Der legt sich die Kettlebell irgendwie hier vorne so in Richtung Prozessus Xiphoideus, also dieser Schwertfortsatz oder Sodaplexus, wie ja, alte On-Bug-Anhänger jetzt wahrscheinlich sagen würden, legt er sich da so eine Kettlebell drauf und macht dann irgendwelche Atemübungen, wo ich denke, Bro, du bist weder auf der Interkostalmuskulatur, B, verstehe ich nicht, warum die hyperton sein soll, habe ich noch nie erlebt, ohne Grund und selbst mit Grund, selbst bei Rippenblockaden oder Brustwirbelblockaden oder sogar bei interkostalen Neuralgien, also bei der Entzündung des versorgenden Zwischenrippennervs, selbst da ist der Muskel pretty much nicht hyperton. Und wenn das alles so stattfinden würde, wie er dieses Problem konstruiert, dann verstehe ich die Lösung bis heute nicht. Und das ist das Schlimme, weil der hatte, weiß nicht, 25.000 Views auf dieses Video. Und das ist das Schlimme. Ich glaube, das Internet bringt einfach, eigentlich sollte man meinen, dass Wissen vermittelt wird, aber das ist nicht so. Ich glaube, dass die Leute, die wirklich Wissen vermitteln, viel zu viel am Menschen arbeiten und zu wenig Zeit investieren, um Wissen zu propagieren. Ne? Es gibt gewisse Physios im Internet, die schreiben, die sind unglaublich kritisch und haben sau viele Meinungen zu allem und dann guckst du auf ihre Insta-Seite und da steht in der Bio, schreib mir ruhig für ein kostenloses Erstgespräch. Und dann denkst du so, sorry, wer Zeit hat für ein kostenloses Erstgespräch, also es ist cool, dass er es macht, aber der hat zu viel Zeit und wer zu viel Zeit hat, hat zu wenig Kundschaft. Also, oder denke ich da jetzt zu überheblich, Wolfgang, du darfst mich auch pleasen.
Ich bin 100% bei dir. Na, ist vollkommen recht. Also grundsätzlich, wenn so jemand in so einem Beruf übermäßig aktiv ist auf Social Media, ist es immer ein Zeichen dafür, dass da sonst nicht viel im Alltag passiert. Und ne?
Es gibt viele Therapeuten, ich denke mir so oft, ich müsste, ja.
Und auch Trainer, die wirklich gut sind, die haben keine Website. Und ich kenne einige, die haben nicht mal Social Media. Ist so in ihrem Alltag, hey, so ich habe meinen Job, ich trainiere meine Leute, ich brauche kein Social Media dafür und in meiner Freizeit habe ich Familie oder vielleicht will ich noch trainieren oder ähnliches. Ich so, ey, ich brauche Social Media nicht, warum soll ich das machen?
Ja, definitiv. Und dann sind wir auch wieder bei Themen wie Cortisol und Stressmanagement, weil du postest was und zeigst was und es kommen 100 coole Kommentare und einer sagt so, ach, was ein Scheiß und über den fuckst du dich halt auch noch ab, stresst dich, den nimmst du mit nach Hause, der nervt dich und du denkst dir so, wie kommt der dazu, bla bla bla. Und ja, deswegen, ich denke auch, ich könnte so viel zeigen, ich habe auch manchmal das Bedürfnis, ich müsste so viel zeigen, um die Therapie voranzubringen, aber ich glaube, dass es einfach an seine Grenzen kommt. Und ich langsam verliere ich auch so ein bisschen manchmal ja die Lust und denke mir, ach, ich behandle lieber und es ist cool, wenn ich alles so kennenlernen darf und wem ich helfen kann, das ist cool, aber ich habe jetzt nicht mehr den Bock, so viel Zeit zu investieren in Social Media. Es wird, wahrscheinlich gehe ich es nochmal an, das Thema, aber ja. Es fehlt einfach die Zeit, das ist so das Hauptargument.
Ich habe da auch eine schöne klinische Perle, Thema Stress und Physiotherapie. Ich habe einen Kunden, der ist eigentlich zur Hälfte Physiotherapeut und zur Hälfte Trainer. Also er macht 20 Stunden Physiotherapie, 20 Stunden Trainer. Ist starker Kerl, 160 auf der Schrägbank, läuft auch so mit gut 110 rum. Ne? Hatte so im Herbst letzten Jahres 11%, best ever. Stand richtig gut da und auf einmal im November, boom, hoch 16%. Dann ging es wieder 15, 14, haben wir das ganz, haben wir es runtergekriegt, aber war zäh. Und mein Punkt war immer so, okay, also die Stressfalten mit der Hautfaltenmessung, das, was ich mit Stress assoziiere, ist hochgegangen. Und ja, eigentlich ist es nicht viel anders und hier und da. Und jetzt wieder 15 hoch und jetzt, ne? Und nach 4, 5 Monaten jetzt kam letzte Woche er und hat gemeint so, hey, ich weiß, was es ist. Und ich so, schieß los. Die Gyms haben zu, das heißt, ich bin nicht mehr halbtags Trainer, halbtags Physiotherapeut, sondern ich arbeite jetzt 35 Stunden als Physiotherapeut und ich mache nur so 20, also ist da als Freiberufler oder Angestellter, wie auch immer die Konstellation ist, in so einer Praxis und macht 20 Minuten Termine. Und er ist so, hey, das macht mich fertig.
Ey, es macht jeden fertig.
Das sind 105 Patienten plus minus die Woche, es ist 20 Minuten, ich habe nicht groß Zeit. Für mich ist es ein Riesenstressor. Und dann haben wir die Messung angeschaut und zwar tatsächlich seine Ernährung, Training ging auch weiter voran. Seine Ernährung war on point, genauso wie davor. Er hat davor Körperfett runterbekommen auf 11% und dann im November, als dieser Lockdown anfing, waren es, boom, 16 und dann ging es C wieder runter, ging dann jetzt Anfang des Jahres wieder hoch. Was sowas ist, was du auch, also wir haben oftmals drüber geredet und ich habe viel Fragen gestellt und geguckt, wo ist die Hürde und dann hat es ein paar Monate gedauert, bis wir rausgefunden haben, hey, es sind statt 20 Stunden nun 35 Stunden Physiotherapie die Woche. Das ist ein Stressor. Das ist ein Stressor, der im Endeffekt für weiteren Fortschritt entweder gemanagt werden muss, was schwierig möglich ist in Relation zum Training und so weiter, sondern der einfach eliminiert werden muss, den du aber so nicht auf dem Schirm hast.
100%. Dieser 20-Minuten-Rhythmus, der macht dich fertig. Das ist absurd. Dreimal die Woche, drei Termine die Stunde. Dreimal die Woche, drei Termine die Stunde, dreimal die Stunde, hallo, wie geht's, was ist dein Problem, sich das anzuhören und allein auch die Leute, das jetzt sind wir wieder eigentlich bei so energetischen Themen, laden ja auch zum Teil ihren Bullshit bei dir ab, was okay ist, was auch zum Beruf und auch zur Anamnese und allem dazugehört, aber wenn du wirklich gute Therapie betreibst, musst du ein Stück weit in den Menschen eintauchen. Ich hatte jetzt eine Kundin, und es geht ja gar nicht in diesen 20 Minuten, ich hatte jetzt eine Kundin, die kam zu mir, brutal zu, alles war zu, der Bauch war zu, der war so feste und da habe ich gemerkt, okay, ich kann, das ist zum Beispiel so ein Fall, kann ich nichts tun. Die Patientin hat straight nach 6 Minuten angefangen, Rotz und Wasser zu heulen auf der Bank. Und dann fragst du, okay, und dann kamen so viele persönliche Themen auf den Tisch, mit denen sie noch, wo sie noch nie drüber geredet hat. Die Patientin war auch in einem gewissen Alter und das Wording und die Formulierung waren so geil. Sachen wie, naja, da ist das und das passiert, das darf man ja gar nicht niemandem erzählen. So, verstehst du, dieses Wording, das darf man ja keinem erzählen, zeigt schon, wie sie aufgewachsen ist. Die war zwischen 50 und 70, sage ich jetzt mal, diese Dame. Und die ist natürlich in der Zeit aufgewachsen, wo man den Kindern auch erklärt hat, pass mal auf, man belastet niemanden mit seinen Themen, das behältst du mal für dich, man benimmt sich gut. Und die hat noch nie in ihrem Leben mit über Probleme geredet. Und die hat diesen Mülleimer immer befüllt und nie ausgeleert. Und der gesamte Darm war völlig entzündet. Und ich fasse in den Darm rein, Blinddarm, Dickdarm, aufsteigender Dickdarm, Ast, Transversaler, Sigma. Und du merkst, es ist brutal hart verbacken, da geht gar nichts. Und dann sagst du, hier, dein Darm ist entzündet. Sagt sie, ja, ich war schon beim Arzt, die haben das untersucht. Ja, der Darm ist entzündet. Krass, dass du das auch merkst. So, ja, weil der brutal hart ist. Und dann hätte ich jetzt, sie kam wegen Rückenschmerzen. Und ich habe sie untersucht, aber ich hätte jetzt irgendwo reindrücken können. Ich hätte irgendwo dran ziehen können, aber es hätte nichts gebracht, weil das Problem ursprünglich ein ganz anderes ist. Und mit der Frau habe ich überhaupt nichts behandelt. Also ich habe die 10 Minuten, 15 Minuten untersucht, während ich mit ihr geredet habe und habe die letzte halbe Stunde, 40 Minuten nur noch mit ihr gesprochen. Und dann war meine Empfehlung, nimm dir einen Coach, nimm dir einen Psychotherapeuten, rede mit dem, arbeite das auf. Und dann sagt sie sogar, sie hatte das vor 20 Jahren schon mal, da hat sie dann mit jemandem geredet und danach war es gut. Und dann denke ich so, okay, aber du hast doch die Erfahrung gemacht, warum nicht nochmal? Und das sind so Fälle von wegen, ich kann auch nicht jedem helfen. Das ist auch ein Fall von, du brauchst mehr als 20 Minuten. Ja? Das ist auch ein Fall von, du brauchst selber gute Energie und musst ausgeruht sein, um so einer Patientin wirklich die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist nämlich echt anstrengend. Das kannst du nicht bei 3 Leuten, die mit so Problemen hintereinander kommen. Und also ich glaube das sofort, diese 20 Minuten und vor allem als ambitionierter Therapeut macht dich das fertig, weil du merkst auch und du bist selber unzufrieden, weil du auch merkst, fuck, ich würde gerne und ich könnte vielleicht auch, aber der limitierende Faktor Zeit killt halt jeden Behandlungserfolg. Das ist traurig, ja.
Aber immerhin, der Punkt ist traurig, aber gleichzeitig hat die Analyse schon die Lösung.
Ja.
In beiden Fällen.
Mega gut. Also
in beiden Fällen so. Du musst
auch cool, dass
sowas verarbeiten oder bei einem Physiotherapeuten, der für sich entschieden hat, okay, dann ist jetzt halt Zeit, weniger zu arbeiten. Ich merke, es macht mich platt, es macht mich fertig. Es ist natürlich auch nicht zwingend, ne? Die erfüllste Arbeit und ist ein Kerl, das, ne? Der läuft mit gut 110 Kilo rum und war bei 11% und ist richtig stark und Training ist sein Ding und das Training läuft auch noch, aber insgesamt merkt er halt so, okay, und dann ist der Punkt, okay. Wir haben jetzt rausgefunden, was nicht passt. Jetzt ist die Frage, entweder managen oder reduzieren. Und natürlich dann, wenn du Freiberufler bist oder ein bisschen Arbeitszeit variieren kannst, dann hast du natürlich den Vorteil. Und wenn du weißt, okay, ich muss einfach runterschrauben und ich musste einfach die Woche 10 Stunden, 15 Stunden cutten und dann machst du auch den Rest des Jobs besser. Also so eines der wichtigsten Aspekte von diesem Coaching-Job, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir beide Coaching machen.
Das machen wir.
Ist ja, du kannst nur geben, was du hast.
Ja.
Ist einfach so. Und wenn da selber quasi, je weiter der Akku runtergeht, desto mehr.
Ich merke das, seitdem ich den Freitag frei habe, starte ich mit, weil ich liebe meinen Beruf wirklich über alles. Und ich sage auch mal, wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann würde ich wahrscheinlich ein Jahr um die Welt reisen und würde mir andere Behandlungsmöglichkeiten anschauen. Ich würde gerne nach China reisen, nach Indien, würde mir angucken, wie behandeln die. Aber ich würde immer wieder zurück zu meinem Beruf kommen, weil es wirklich mit voller Leidenschaft ist, 100%. Aber auch nur, wenn du selber die Energie dazu hast. Und das habe ich auch, also die schlimmste Zeit war wirklich, da waren auch viele Fußballprofis, die von weiter her kamen, wo ich noch nicht dieses Standing hatte oder wo ich Angst hatte, auch mal einem Fußball-Bundesligaspiel zu sagen, du, sorry, ich habe keine Zeit. Da habe ich jeden angenommen, da habe ich ja 12, 14 Stunden gearbeitet und da ist es mir selber, mir hat die Energie gefehlt, dann war ich unzufrieden über die Art, wie ich behandelt habe, dass du irgendwann nur noch abarbeitest, was aber auch normal ist, selbst wenn du eine große Passion hast, es geht nicht mehr, deine Akkus sind leer. Und ich merke jetzt, wo ich den Freitag frei habe, oder frei in Anführungszeichen, aber den Freitag konzeptionell nutze, wie viel Energie ich habe. Ja, auch so ein Podcast wie jetzt nach 4 Tagen frei, guck mal, wie talky wir sind. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch 5 Stunden weiterreden. Und das ist cool. Und das ist natürlich ein Luxus, den ich mir jetzt erarbeitet habe oder den ich mir auch rausnehme. Dieser Luxus kostet, ne, weil es für mich natürlich wirtschaftlicher wäre, am Patenten zu stehen und direkt, ja, du schüttelst schon den Kopf. Ich glaube auch, monetarisieren tut er sich wahrscheinlich long-term hinten raus über neue Seminare. Aber es ist cool, es macht Spaß, es generiert neue Energie, die ich auch wirklich brauche und die ich dann auch eins zu eins an meine Patienten und Kunden halt eben weitergeben kann. Jetzt lass mich nochmal ganz kurz in die Liste gucken. Ich habe so viele Sachen noch, ich habe die 5 Fragen nicht, ich habe noch eine andere Kategorie vorbereitet, die ich dir stellen wollte.
Ich würde sagen, wir finishen das Ganze mit einer Frage von mir.
Okay, aber lass mich noch einen kurzen Schwenken machen. Ah nee, ich schreibe es mir als Thema auf. Die Physiotherapie digitalisiert sich. Wo steht sie in 5 bis 10 bis 15 Jahren? Das würde ich nochmal als Thema aufschreiben und das nehmen wir dann mit der Organuhr nächste Woche in die Folge.
Über die Organuhr haben wir schon geredet, oder?
Ah, stimmt, ja. War ein Running Gag für ein Thema, was wir wieder angekündigt haben und natürlich nicht abgearbeitet haben.
Und zwar für alle Zuhörer, die nächste Woche macht der T3AC2 Podcast eine kleine Pause. Und zwar, ich habe einen Gast.
Tun wir das? Ich wusste nichts davon.
Ich habe dir von dem Gast erzählt.
Ach stimmt, oh ja, hervorragend, sehr gut.
Meine Frage an dich, also der Gast ist Leiter der rekonstruktiven Kniechirurgie am Diakonieklinikum in Stuttgart. Da werden einige sehr interessante Perlen mit bei sein. Thema ist Knieverletzung, Kreuzbandrisse, Professor Dr. Matthias Feucht. Und Thomas war direkt, oh, da habe ich Fragen. Thomas, schieß los. Welche Fragen hast du zum Thema Knieverletzung, Knie-OPs, was er im Endeffekt seine
Haut. Okay, passt mal auf, Leute. Jetzt merkt ihr gerade, wie hier Wolfgang an einem guten Tag schon wieder ökonomisch alles zusammenarbeitet. Jetzt lässt er mich seine Podcast-Vorbereitung in seinem oder in unserem Podcast machen. Das heißt, wieder 12 Fliegen mit 14 Klappen geschlagen. Also meine Hauptfrage wäre, wie sieht er den aktuellen Stand zum Beispiel von Knorpeltransplantation? Wie sieht er denn? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ja einen Knorpel perforieren, züchten und einsetzen. Dann ist der Knorpel aber nicht so hart wie der ursprüngliche Knorpel. Und das muss ich sagen, habe ich für meinen Teil ganz selten wirklich gut gesehen. Also, dass jemand kommt und sagt, ich hatte jetzt eine Knorpeltransplantation oder eine Knorpelzüchtung und die lief, beziehungsweise ist ja was Unterschiedliches zwischen ich perforiere einen Knorpel und ich transplantiere einen Knorpel. Also ich züchte einen Knorpel und ich transplantiere einen Knorpel, ist nochmal ein Unterschied. Allgemein würde ich gerne wissen, wahnsinnig, schon wieder im Kopf und Kragen geredet, allgemein würde ich gerne wissen, wie sieht er die Erfolgschancen bei Knorpeloperationen, wenn es darum geht, den Knorpel wieder aufzubauen? Weil meine Erfahrungen sind nicht so richtig geil. Ich habe immer das Gefühl, die Leute, die ich sehe, die mir sagen, hatten sie schon mal gemacht, der Knorpel ist weich oder die Knieprobleme sind nicht weg, wo wir wieder beim Thema wären, war die Dysfunktion des Knorpels ursprünglich für die Schmerzen, weil ich habe zum Beispiel einen Knorpelschaden 4. Grades. Man spricht schon fast von einer Knochenglatze. Trotzdem kann ich 165 tief beugen oder konnte es letztes Jahr MMA kämpfen. Und als ich MMA gekämpft habe, konnte ich alles. Ich konnte joggen, Tennis spielen, Basketball, da war alles so gut wie noch nie. Wieder die Frage nach, was ist die wirkliche Ursache? Und genau, das wäre so meine erste Frage. Wie sieht er das? Und die zweite Frage, wie wird sich die Knorpeltherapie in den nächsten 10 Jahren verändern? Das wäre noch eine Frage. Was ist so State of the Art? Ich bin nicht drin. Und an was forscht man und was verspricht die meisten Erfolge? Ne? Also wie man wahrscheinlich parallel zu E-Mobilität auch an Wasserstoff und anderen Antriebsmöglichkeiten forscht, würde mich mal interessieren, was wirklich von einem, der da sehr, sehr gut drin steckt, was ist gerade State of the Art und wohin geht's?
Sehr cool. Weißt du, was interessant ist? Ich habe einen Fragenkatalog erstellt und
ich glaube dir kein Wort.
Ich schicke ihn dir.
Du hast einen Zettel von Hamza, da steht aber wieder besser parken können, wenn er die Musik leiser macht.
Ich frage ihn direkt als erstes, ob er ein Gesichts- oder Rückenduscher ist. Nein.
Frag mal, ob er die. Ja, schönen guten Tag, dass du im Podcast bist. Schamponierst du dir eigentlich die Unterschenkel beim Duschen oder lässt du das bleiben? Frage nach dem Knastgewicht.
Der primäre Fokus meines Fragenkatalogs ist auf Kreuzbandrisse, was natürlich die Perspektive von einem Trainer ist, während interessanterweise der primäre Fokus deiner Fragen auf das Thema Knorpel war, was natürlich aus Sicht des Therapeuten viel interessanter ist. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, da groß nach Knorpel zu fragen. Was interessiert mich das? Richtig?
Ja, genau. Wobei ich aber auch sagen muss, du bist ja, also vor allem, mich würde auch mal seine Einschätzung zum Beispiel zur Kollagentherapie interessieren. Jetzt hast du ja mit dem Kollagenprodukt ein unheimlich starkes Produkt auf dem Markt gebracht. Ich habe so viel Nachfrage gehabt von so vielen Leuten, übrigens auch von Philipp und Thomas aus dem Starkathletikclub, zweiter Shoutout heute, unbezahlte Werbung, der mich auch nochmal gefragt hat, wie heißt nochmal von Wolfgang, von Wolfo übrigens hat er gesagt, das Kollagenprodukt, Alex Schmolinski für die Basketball aus Jena hat die Sachen bestellt und das würde mich auch mal interessieren, wie er das sieht. Kollagentherapie, Kollagenprodukte. Ja. Aber Kreuzband interessiert mich auch.
Bei Kollagen ist einer der Punkte, die wichtig sind, ist neben der Qualität des Rohstoffs, also die Unterschiede bei Kollagen, es ist riesig, was ist die spezifische Peptidkette? Also Kollagen ist im Endeffekt, oder Kollagenhydrolysat ist das, was primär verwendet wird, ist eine aufgebrochene Gelatine, was sich zu regulärem Protein dahin unterscheidet, dass es so eine faserige Struktur hat, weniger so eine knäuelartige Struktur. Ja, dementsprechend ist Kollagen vor allem im Bindegewebe und natürlich auch in Knorpel und so weiter das ein primäres Protein. Und wie aber dieses Kollagen aufgebaut ist, also ein Protein ist eine Kette von einzelnen Aminosäuren. Und diese quasi Kette von Aminosäuren ist ein Peptid und ein ganz langes Peptid ist ein Protein. Wie diese Aminosäuren angeordnet sind und welche Aminosäuren das sind, ist spezifisch dafür, welche Affinität hat dieses Protein für welches Gewebe. Also ist es mehr ein Kollagen, das zum Beispiel knorpelspezifischer ist, Sehnenbänderspezifischer ist, hautspezifischer ist und so weiter. Und da ist nicht nur eine Frage, nehme ich einfach grundsätzlich Kollagen, sondern welche Art von Kollagen verwende ich spezifisch für welches Gewebe.
Und da wäre es ja eigentlich auch spannend, mal seine Meinung zu hören, ob die orale Einfuhr oder Zufuhr von speziellen knorpelfördernden Kollagen, vielleicht ist das ja die State of the Art. Ich meine, stell mir vor, wie cool wäre das, wenn du quasi Nahrungsergänzungsmittel hast und du kannst Leuten mit Knorpelschaden, wo die Ursache geklärt ist und die Ursache wirklich in dem Knorpelschaden liegt, dann sagen kannst, pass auf, das und das ist das Medikament, du trinkst es, du schluckst es, whatever, mach eine Kur von x Tagen, Wochen, Monaten und dann wird es deutlich besser. Das wäre cool. Also vielleicht geht ja auch die Forschung in die Richtung. Deswegen sehr coole Folge. Ich bin ein bisschen neidisch auf deinen Gast, muss ich sagen. Vielleicht ergibt sich ja mal irgendwann die Chance.
Ich schicke dir noch ein bisschen Info zu meinem Produkt, denn diese spezifischen, das ist die Firma, wir haben es glaube ich schon mal erwähnt, die sitzt in Eberbach zwischen Darmstadt und
Heidelberg.
Oder Frankfurt und Heidelberg. Und die haben im Endeffekt Kollagenpeptide entwickelt, die du absorbierst, ohne dass sie aufgebrochen werden und die somit sich spezifisch in dem Gewebe anreichern. Das heißt, auch da, ich schicke dir mal ein bisschen was durch, was es da an Studien gibt, unter anderem Uni Freiburg, jedoch auch zwei Unis in Kanada und an der Ostküste der USA haben spezifisch in diese Richtung geforscht, ist auch nicht sonderlich alt, also ist relativ neue Forschung spezifisch für diese bioaktiven Kollagenpeptide und Gewebe. Schicke ich dir mal durch. Freut mich auf jeden Fall.
Cool. Was waren die Fragen? Also ich bin sehr neidisch. Was meinst du?
Was waren die Fragen, die du bekommen hast?
Grundsätzlich zu deinem Produkt?
Ja.
Wie es heißt, wie es wirkt, ob ich es empfehlen würde. Und genau, ich habe gesagt, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht und nein.
Thomas, war mir eine Freude.
Wolfgang, es war mir auch eine Freude. Wir hören uns nächste Woche, wir hören uns übernächste Woche. Viele Grüße an deinen Gast. Ich bin sehr neidisch und ich freue mich, von dir zu hören.
Danke an alle Zuhörer.
Wolfgang.
Gute Woche.
Auf Wiederhören. Abonniert uns und an alle, falls ihr geile Maxa-Grip-Alternativen habt, schreibt uns. Shoutout an Hamza, bester Mann. Wolfgang, wir sehen uns nächste Woche. Ciao.
Ciao.